ich denke, das ist eine Generationenaufgabe, die wir jetzt haben, dass wir echt die Wirtschaft und die Nachhaltigkeit in dem Sinne unter einen Hut bringen und dass das zusammen kann harmonisieren. Mit Innovation und Fortschritt werden sich die beiden Gebiete sicher annähern oder vielleicht lässt sich sogar früher oder später das Problem lösen, aber ganz sicher nicht kurzfristig.
Muriel fragt nach. Der OBT-Podcast mit spannenden Themen über die komplexe Welt der Finanzen. Heute mit dem Gast Andreas Brumann. Er ist Teamleiter Wirtschaftsprüfung Zürich bei der OBT.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der 23. Folge vom OBT-Podcast. Mein Name ist Muriel Burgas und ich darf durch die kommende Sendung durchmoderieren. Wir sind mit dem Thema Nachhaltigkeit und beleuchten das aktuelle sehr wichtige Thema aus verschiedenen Perspektiven. Heute schauen wir es aus der Perspektive ökonomische Nachhaltigkeit an und haben dafür den Andreas Brumann zu Gast, Teamleiter, Wirtschaftsprüfung und Mitglied vom Kader bei der OBT AG. Liebe Zuhörer, ich hoffe, es ist für euch spannend. Teile gerne eure Perspektiven, Feedback, Meinungen und ich würde sagen, wir legen los. Andreas, schön, bist du da.
Guten Morgen, Muriel.
Ich habe ganz kurz gesagt, Teamleiter Wirtschaftsprüfung, vielleicht noch ein paar weitere Worte von deiner Seite zu dir, Andreas.
Ja, das ist richtig. Ich arbeite in der Wirtschaftsprüfung bei der OBT Zürich. Ich wohne mit meiner Familie im schönen Aargau. Und in der Freizeit, sofern ich noch dazu komme, mache ich sehr gerne Sport oder bin auch draußen in der Natur.
Super. Ja, du bist Wirtschaftsprüfer. Wir reden heute über das Thema Nachhaltigkeit. Die einen sagen vielleicht, das bringe ich nicht ganz zusammen. Was ist deine Rolle da dabei?
Ja, das ist richtig. Also meine Hauptaufgabe ist, finanzielle Berichte zu prüfen. Mhm. Und wir gehen davon aus, gleich auch nicht finanzielle Berichte. Die nicht finanzielle Berichterstattung ist ein Riesenthema und extrem breit. Oder? Es geht um Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, also kurz ESG. Es ist eigentlich ein riesen Zukunftsthema und wird konstant an Relevanz gewinnen. Wenn ich auf die EU ausholen darf, in der EU ist die Gesetzgebung viel weiter im Moment, viel klarer und präziser. Wir gehen eigentlich davon aus, dass es bald in der Schweizer KMU-Landschaft dann viel stärker und insbesondere viel konkreter wird ankommen, also so unsere Kunden werden betroffen sein davon. Eigentlich ganz doch ein Vorbild von der EU. Die Frage ist ein bisschen, wenn, also ist ein bisschen ein Zeitfaktor.
Ja.
Somit kommen wir eigentlich als Wirtschaftsprüfer dann ins Spiel, weil wir uns gewöhnt sind oder dass auch unsere Kerntätigkeit ist, zu prüfen, oder auch vom Ablauf her, von der Methodik, ja. Richtig. Ja. Die Entwicklung passiert aktuell sehr schnell. Wir sind Teil von Europa, aber nicht Teil von der EU. Mhm. Das ist ein bisschen spezieller. Wir haben unsere eigene Gesetzgebung und machen somit in dem ersten Schritt, wo jetzt eigentlich die EU vorausgeht, nicht mit. Aber wir können echt davon ausgehen, dass es eine Frage von der Zeit ist, bis dann die Schweiz sich wird angleichen oder sicher der EU-Regulatorik eigentlich nachziehen. Und das nicht einmal unbedingt aus einem politischen Hintergrund, sondern wir sehen eigentlich viel mehr den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Druck, der wird zum Tragen kommen und eigentlich die Unternehmen oder die Institutionen oder auch uns als Gesellschaft dazu motiviert, die Regulatorik auch so umzusetzen. Oder? Also das wird dann die ganze Entwicklung forcieren, von dem gehen wir eigentlich stark aus. Darum wird es für unsere Kunden grosse Auswirkungen haben und wir sind im Moment proaktiv dran, unsere Kompetenzen in diesem Bereich, also Nachhaltigkeit, ESG, aufzubauen. Einerseits innerhalb von der OBT, aber auch mit unserem Partnernetzwerk Baker Tilly, das international ausgerichtet ist. Dort arbeiten wir hauptsächlich mit der DACH-Region zusammen, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Mhm. Respektive wir hängen uns dort ein bisschen an, oder, und verfolgen die laufenden Entwicklungen und können dort ein bisschen beobachten. Wir profitieren natürlich von den Erfahrungen, oder, von der Regulatorik in der gesamten nicht finanziellen Berichterstattung von unseren Kollegen und sind somit ein bisschen Trittbrettfahrer aus der Schweiz raus können, aus den Fehlern und aus den, aber auch Herausforderungen und Lösungsansätze, die sie jetzt in Vorleistung entwickeln, sicher profitieren, oder? Wenn es dann bei uns auch zu einer Anwendung wird kommen, ja, wie tief auch immer, oder? Das wissen wir jetzt im Moment nicht. Man muss sich aber gleich vorstellen, dass das ein komplett neues Regelwerk ist und im Umfang her vergleichbar mit den IFRS, also mit der finanziellen Berichterstattung auf internationalem Level, einfach im Bereich von der Nachhaltigkeit und der nicht finanziellen Berichterstattung. Das hat natürlich zur Folge, dass das einen riesen Ressourcenaufwand, vor allem im Bereich Personal, wird auslösen, wo KMU jetzt im EU-Raum schon bewältigen müssen. Bei uns aktuell nicht, aber das kann dann sehr schnell ändern und kommen. Die Berichterstattung muss einheitlich sein, sie muss mehr oder weniger vollautomatisch und von verschiedenen Stakeholder oder Anspruchsgruppen können ausgelesen werden, wie beispielsweise von Banken, Vermögensverwalter, Versicherungen, Bund, NPOs und so weiter. Also die Anforderungen werden sehr umfassend sein.
Ja, also jetzt haben wir eigentlich schon mega viel gehört. Also zum einen eben Wirtschaftsprüfung kommt aus der finanziellen Berichterstattung oder Prüfung und sagt jetzt gut, wir können es methodisch auch die nicht finanzielle Berichterstattung leisten.
Ist korrekt. Ja.
Und wenn dort reingehen, heisst aber auch neue Kompetenzen, die man muss entwickeln muss, ganz grundsätzlich, die müssen aufgebaut werden. Das Glück in der Schweiz jetzt, man kann lernen vom Ausland, wie du gesagt hast, und aber schon eben eigentlich ein komplett neues Regelwerk, das jetzt da am Entstehen ist und es ist so ein klassisch Learning by Doing und wichtiger Punkt, eben du sagst, es ist gesellschaftlich und wirtschaftlich der Push und natürlich so klassisch Politik zieht dann halt nachher.
So wie es häufig der Fall ist oder teilweise auch die Aufgabe ist von der Politik.
Von der Politik, oder? Genau, ja, wo man sagt, okay, man merkt, das braucht jetzt einen Rahmen.
Genau.
Jetzt trotzdem, du hast gesagt, es ist ja EU aktuell relevant und Pflicht in der Schweiz nicht, positiv gesehen oder noch nicht realistisch ja, angeschaut.
Ja.
Wieso ist es trotzdem jetzt schon so ein wichtiges Thema, dass ihr sagt, wir müssen uns jetzt schon damit auseinandersetzen?
Ja, wichtig ist natürlich, weil die Wirtschaft an und für sich oder eine Volkswirtschaft kennt in dem Sinne nicht wirklich Grenzen. Oder wir als Schweiz, die eine Exportnation sind, ja, eine riesige KMU-Landschaft eigentlich haben oder dass der Grossteil von unserem Wirtschaftsraum in dem Sinn darstellt, arbeiten eigentlich sehr viel mit internationalen Kunden zusammen, mit Kunden in der EU und sind dort dann eigentlich Partner, Zulieferer in dem Sinn, also unsere Unternehmen, die exportieren. Und wenn die internationalen Unternehmen oder europäischen Unternehmen jetzt in dem Fall eigentlich verpflichtet sind zur nicht finanziellen Berichterstattung, brauchen die enorme Daten und die Daten beziehen sich dann über die gesamte Lieferkette rein. Und da müssen wir natürlich mehr als Exportnation in der Lage sein, diesen Daten können zur Verfügung zu stellen. Oder? Und wenn das nicht der Fall ist, ist das Risiko da, dass sich die Konzerne abwenden. Oder? Und das wäre natürlich ein enormer Schaden für unsere Volkswirtschaft oder KMU-Landschaft.
Ja.
Zusätzlich hat es natürlich auch bereits jetzt schon erste finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen und das wird auch zunehmen. Ich kann als Beispiel sagen, Banken verlangen immer mehr ein ESG-Rating, also einen gewissen ESG-Score und wenn man dort einen schlechten Abschnitt oder gar keinen vorweisen kann, dann führt das zu teureren Finanzierungskonditionen beispielsweise. Man braucht also einen guten Score. Ein schlechter Score hat in dem Sinne auch eine Auswirkung oder kann eine Auswirkung haben in Zukunft auf die Unternehmensbewertung in Form von höheren Kapitalisierungssätzen. Also wir sehen eigentlich schon, es hat relativ eine umfassende Auswirkung, einfach rein aus dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Druck heraus. Dazu eine, also jetzt habe ich im Bereich Nachhaltigkeit, Umwelt, adressiert. Wenn wir jetzt in den Bereich Soziales ein bisschen übergehen, ist natürlich das Thema Fachkräftemangel, das aktuell ein Riesenthema ist und vermutlich noch viele Jahre so wird bleiben. Es ist auch ein bisschen demografisch begründet in dem Moment. Oder? Und das ist natürlich durch die Steigerung von der Arbeitgeberattraktivität, oder, hat das natürlich Auswirkungen auf das Image. Oder? Mhm. Und wir wissen alle, das Image ist, durch ein gutes Image erzielen wir mehr Reichweite und schlussendlich auch mehr Wachstum. Oder? Und das ist ökonomisch sehr wichtig.
Interessant.
Genau.
Wie ist es denn, wer ist betroffen? Du hast vorhin mal gesagt, ja, eben, Exportnation Schweiz, wir sind ein KMU-Land in der Schweiz. Welche Organisationen oder Unternehmen sind davon betroffen, die sich mit dem auseinandersetzen, mit der nicht finanziellen Berichterstattung?
Ja, das ist richtig. Also im Moment sind bei uns in der Schweiz eigentlich nur die, also nur die börsenkotierten Unternehmen betroffen. Die breite KMU-Landschaft ist in dem Moment nicht von einer Regulatorik, wie sie die EU kennt, betroffen. Oder? Ja. Das muss ich vielleicht gleich schnell ausholen auf die EU. Oder? In der EU ist es so, jetzt, also die aktuelle Entwicklung per 1.1.25 wird dort dann eigentlich der Scope ausgedehnt. Das bedeutet, dass beispielsweise in Deutschland die breite KMU-Landschaft dazu verpflichtet wird, zur nicht finanziellen Berichterstattung. Was dazu führt, dass man eine enorme Ausdehnung sieht von zu prüfenden Unternehmen in Deutschland. Jetzt auch so ein bisschen als Vergleich, oder, wenn wir uns vorstellen, dass das früher oder später bei uns auch so wird kommen. Dann sehen wir, in der Schweiz haben wir aktuell etwa 220 börsenkotierte Unternehmen, die betroffen sind. Mhm. In der breiten KMU-Landschaft, wo dann in den Scope würden die fallen, und das sind ungefähr von den grössten Kriterien her die zu einer ordentlichen Revision verpflichtet sind, dann reden wir von rund 5'500 Unternehmen, die würden einer Pflicht unterliegen zur nicht finanziellen Berichterstattung. Oder?
Ja.
Und das ist enorm. Ich meine, da stellt sich die Frage sofort, oder? Wie löst man das auch personeller Art? Oder? Ja. Vor allem jetzt im Zeitpunkt vom Fachkräftemangel. Mhm. Also das sind ungeklärte Fragen, selbst auch in Deutschland. So, wenn wir uns mit unseren Kollegen austauschen, wir wissen aktuell nicht, wie man das stemmen soll. Mhm. Wir wissen nur, dass man es muss, sollte, aber steht noch ein bisschen in den Sternen.
Spannend. Wie ist es denn, würdest du jetzt sagen, das Bewusstsein bei den Unternehmen ist da?
Ich denke eher nicht. Das ist eigentlich noch eine schwierige Frage. Also es beschäftigt zwar jeden, also über die ganze Gesellschaft, dieses Thema. Ich denke, das Bewusstsein, also auch durch die Medialpräsenz vom Thema generell, ist sicher da. Aber ich glaube, das Bewusstsein ist sicher noch nicht so stark, dass es zu echten Handlungen führt. Mhm. Oder dass man wirklich strategisch in einem Unternehmen die Wertschöpfung nachhaltig ausrichtet. Ich glaube, so weit sind wir nicht, und da braucht noch länger. Ja.
Ich glaube, da kommen wir nachher dann auch noch so ein bisschen dazu, was es denn alles braucht. Vielleicht kurz, eben, du bist jetzt Wirtschaftsprüfer, du hast gesagt, hey, wir brauchen neue oder mehr Ressourcen, auch personelle Ressourcen, Fachkräfte. Welches Profil braucht es dann zukünftig? Ist das ein Controller-Profil? Ist das ein Wirtschaftsprüfer-Profil? Mhm. Wer ist da richtig?
Ja, also das Profil muss sicher auch wachsen. Oder? Ja. Wir sind in einem Prozess, der nicht einfach von heute auf morgen steht und dann wird der so angewendet, sondern der muss wachsen. Der ist dynamisch, ein laufender Lernprozess und wächst auch mit der Anwendung, durch Praxis eigentlich. Mhm. Oder? Aber ich kann gleich so sagen, also Standard-Controller-Profil oder das Finanzprofil, auch Standard-Wirtschaftsprüferprofil beispielsweise, das eben auch betriebswirtschaftlich definiert ist, auch von der Ausbildung her, wird auch ganz sicher nicht länger. Ja. Es wird auch nicht damit da sein, dass man gewisse Seminare, ein bisschen Kürzchen, sage ich mal, besucht, sondern es braucht wirklich zusätzliche Fähigkeiten. Oder? Das Thema ESG im Allgemeinen beinhaltet wirtschaftliche Themen, ganz klar, oder? Darum sind wir als Wirtschaftsprüfer auch im Spiel. Es hat aber eine rechtliche Komponente, es hat naturwissenschaftliche Komponente, es kann auch philosophische Themen haben. Also es ist wirklich sehr breit. Oder? Und das muss ich jetzt noch ein bisschen finden und dann werden wir das sehen. Aber es ist sicher ganz klar, dass es zusätzliche Ausbildungen braucht. Ja. Auch in den aktuellen Ausbildungen zum Controller oder an den Hochschulen muss das Thema mehr aufkommen, mehr Relevanz gewinnen.
Also man kann sich aktuell eigentlich dann als Koryphäe etablieren, oder? Weil man, wie man sagen, wir haben noch viel zu wenig.
Absolut, ja.
In dem also, Bereich.
Absolut, ja. Also ich denke, eine Weiterbildung in dem Bereich, ja, verschließt sicher keine Türen.
Ja. Absolut. Okay. Die nicht finanzielle Berichterstattung, das einleitend schon erwähnt, braucht relativ viele verschiedene Daten auch, oder? Wo man irgendwo intern muss auftreiben. Du hast ja gesagt, die ganze Lieferkette ist betroffen aus Unternehmensperspektive. Was ist die Erwartung, was man da alles muss liefern?
Also ganz genau und abschliessend können wir es nicht sagen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Wir gehen aber davon aus, oder es ist logisch in der heutigen Zeit, dass es eine riesige Datenflut wird geben. Oder? Also da werden sich enorme Fragen stellen im Sinne von, woher nehmen wir Daten? Welche Daten sind denn überhaupt richtig? Wie findet die Datenerhebung statt? Auf welche Daten darf abgestützt werden? Das ist alles, was jetzt ein bisschen eben Praxis und die Erstanwendung ein bisschen aufzeigen muss. Man muss es zuerst mal eins machen, vielleicht ein zweites Mal, und dann lernt man dann daraus raus. Oder? Was man auch nicht weiss, ist, wie man beispielsweise mit Ländern umgeht, die keine saubere oder verlässliche Daten können liefern können. Was ebenfalls sehr wichtig ist oder zum Erwähnen ist, ist, dass es dann nicht nur um Daten selber geht. Also das ist eine weitere Phase. Wir haben zuerst, also wenn wir oben anfangen, Berichterstattung, wenn wir eins zurückgehen, sind wir bei den Daten. Und wenn wir aber nochmal eins zurückgehen, dann kommt es echt zum ganz interessanten Punkt. Und das ist auch, dass die Daten dann gut sind, also dass man ESG-konform ist. Was hat man gemacht für die Nachhaltigkeit? Mhm. Und das ist eigentlich das Primäre, wo ich den Eindruck habe, im Moment noch ein bisschen unterschätzt wird. Oder? Wir haben Vorgaben bekommen für die Berichterstattung und wir gehen jetzt ein bisschen von oben retour. Ja, oder?
Oben runter.
Die korrekte Meinung wäre eigentlich, dass man von unten rauf würde kommen. Also es wäre sicher qualitativ wahrscheinlich besser. Ja. Oder? Weil es bringt ja nichts, wenn man die Berichterstattung zwar herbringt, oder, aber dort schlecht abschneiden. Oder dann ist man eigentlich fast gleich weit, wie man keine macht.
Aber am Anfang denkt natürlich hauptsächlich, wir haben es jetzt halt mal. Oder? Und,
wichtig, ja.
Aber und du sagst die Daten, die es braucht. Oder? Also das heisst ja dann auch eigentlich, die Daten können dann nicht einfach, sind nicht einfach aus dem Boden gestampft. Das heisst, die Vorarbeit spielt ja eine enorme Rolle, dass man überhaupt eine gute Berichterstattung kann leisten kann.
Das ist richtig, ja. Sonst wird das Ergebnis nicht befriedigend sein oder Konsequenzen führen in dem Sinn. Ja. Natürlich wirtschaftlich sehr finanzieller Art.
Ja. Und von der Vorlaufzeit her, was würdest du sagen? Also, eben, du hast vorhin mal erwähnt, in der EU ist es per 1.1.25, wo es flächendeckend gilt, auch für KMUs. Wenn jetzt das KMU jemand aus der Finanzabteilung den Podcast hört und hört, 1.1.25, das heisst 1,5 Jahre, okay, dann fangen wir jetzt mal an. Lenkt das, was Vorlaufzeit angeht?
Ist ebenfalls sehr schwierig zu sagen, aber vermutlich nicht. Also es lenkt wahrscheinlich um die nicht finanzielle Berichterstattung in dem Sinn einigermaßen auf die Beine zu stellen. Mhm. Es lenkt aber sicher nicht, um das Unternehmen auch nachhaltig zu gestalten. Es gibt ja in dem Sinne nicht ein Ziel, das man will erreichen und dann ist man fertig. Oder? Mhm. Es ist ein Thema, das zuerst auf Stufe Leitungsorgan auch strategisch muss implementiert werden in einer Unternehmung. Dann braucht es neue Prozesse, interne Controlling-Prozesse im Bereich nicht finanzielle Berichterstattung. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass es eben nicht nur ein Thema vom Verwaltungsrat von der Geschäftsleitung ist, sondern von der Firma oder respektive, wenn man kann sagen, von der Gesellschaft als Ganzes. Anschliessend ist es natürlich ideal, wenn man auch in dem Sinne ein Team oder eben eine Arbeitsgruppe macht, die sich aus Personen in einem Unternehmen über die ganze Hierarchiestufe zusammensetzt. Weil, wie gesagt, es ist ein Thema, das uns alle betrifft und es müssen auch alle am gleichen Strick ziehen, sonst funktioniert das nicht. Also man kann sagen, es braucht ganz sicher einige Jahre, bis man so etwas implementiert hat, und da meine ich es nicht nur technischer Art, oder auch, dass man das Verständnis wirklich kann gewinnen, dass man daraus heraus kann einen Mehrwert ziehen. Es soll ja nicht nur in dem Sinn ein Muss-Thema sein, oder wenn es nur ein Muss-Thema ist, ich glaube, dann dann erfüllt man nicht, oder? Das ist ja, so ein Pflasterli-Politik in dem Sinne. Es soll auch einen Treiber darstellen, oder, um Kosten einzusparen, oder ein Treiber sein, um investieren und zukünftig Kosten einzusparen. Wenn man das Ganze vielleicht noch ein bisschen von der sozialen Perspektive beleuchtet, oder, ist der Bereich Personal. Wir sind aktuell in einer Phase, in der ein bisschen branchenübergreifend Personalaufwand stark steigt. Kosten in der Rekrutierung steigen. Gleichzeitig haben wir enorm hohe Fluktuation. Und das sind im Moment enorme Kosten, die dort entstehen. Eben im Umkehrschluss, je nachdem, wie ein Unternehmen das kann umwälzen kann, auch wieder sich auf Preisen auswirkt und somit auf die Teuerung. Mhm. Oder? Und da sind wir einfach so in einer Phase drin, wie jetzt, oder, wo wir einfach Schwierigkeiten haben, um rauszukommen. Oder?
Ja.
Da kommt also wirklich stark der Punkt vom Sozialen zu tragen. Und ich denke, wenn wir dort mit besseren oder fortschrittlicheren Arbeitsbedingungen kann dagegen haben, oder, hat man auch ein Mittel, um sich ein bisschen von den Mitbewerbern abzuheben und zukünftig Kosten einzusparen. Also ich sehe da definitiv eine Investition in die Zukunft, die sich nicht nur langfristig, sondern auch kurzfristig wird
sich
auszahlen.
Ja, absolut. Wenn man noch schwierig, oder, das Balancieren von, ja, langfristig ist es wichtig, kurzfristig ist es ein Investment und ein Aufwand und erst noch ein aufgedrängter Aufwand sozusagen.
Oder? Ja, es ist halt schon so, oder? Ich meine, unsere Wirtschaft ist in den letzten Jahren halt schon bedeutend kurzfristiger denkend worden, oder?
Ja.
Darum fällt es vielen vermutlich auch schwer, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Oder? Mm. Und, weil Investition ist halt ja bereits von der Definition her weniger etwas kurzfristig. Kann sein, oder muss nicht. In der Regel zahlt es halt erst ein bisschen später aus.
Ja.
Und auch in Zeiten wie jetzt, oder, wo die Gesamtlage ein bisschen unsicherer geworden ist, ein bisschen instabiler, auch geopolitisch. Ja, und tendenziell Investitionen eher zurückgehalten werden, ja, ist das sicher besondere Herausforderung, oder, für die Unternehmen.
Ja, und ich glaube, man ist ja dann auch schnell wirklich bei der Wertefrage, oder, für ein Unternehmen, für was will man stehen, dass man die Geschichte gut erzählen und vertreten.
Genau, da kann ich auch noch eins zurück auf das, was wir vorher gesagt haben. Das ist nicht, oder vom Zeithorizont, bis man so etwas implementiert hat, es geht gar nicht zwingend um das, sondern es geht wirklich ums echte Verständnis. Mhm. Oder? Wenn man es einfach nur als Aufgabe ansieht, ja, ich muss jetzt das noch erfüllen und ich tue es einfach adressieren und ich schreibe es einfach einmal in meine Visionen und in meine Strategien, ja, dann ist fragwürdig, wie viel das denn bringt. Oder es braucht wirklich eigentlich den Wandel, dass man wirklich das versteht, will und dem echt begegnet, mit konkreten Massnahmen.
Ja. Du hast gesagt, konkrete Massnahmen, was gehört denn da rein und was vielleicht auch nicht? Also hast du vielleicht einfach zwei, drei Beispiele, dass es ein bisschen greifbarer wird, was da so rein gehört oder mit was man sich auseinandersetzen muss?
Das ist natürlich bei jedem Unternehmen auch sehr individuell und unterscheidet sich stark. Jetzt im Bereich von der Umwelt, also jetzt einfach auf globaler Ebene, was man ganz klar kann sagen kann, ist natürlich das Wegkommen von den fossilen Brennstoffen und die Umstellung auf nachhaltige Ressourcen. Ganz wichtig zu verstehen ist auch, dass die Betrachtungsweise, ob man jetzt grün oder nachhaltig ist, auch vor- und nachgelagert ist. Also das bedeutet, dass sich das auf die gesamte Lieferkette auswirkt.
Mhm.
Jetzt für eine international ausgerichtete Firma stellen sich uns da grosse Fragen, oder? Also vor allem Fragen der Herausforderungen, oder, zum Prüfen. Ich meine, das ist enorm. Wir müssen alles eigentlich ganzheitlich betrachten. Wir müssen auch betrachten, was passiert mit dem Produkt, oder? An wer wird das Produkt verkauft? Was passiert mit dem Produkt? Und wenn es beispielsweise für nicht nachhaltige Tätigkeiten entwickelt, produziert worden ist oder nicht für nachhaltige Tätigkeiten eingesetzt wird am Schluss, ja, dann wird es auch schwierig, oder? Also es ist wirklich in dem Sinn eine ganzheitliche Betrachtung.
Mhm.
Und das macht es auch so schwer und so schwer greifbar im Moment, oder?
Mhm. Absolut.
Wird sich dann zeigen, ja, wie sich das so entwickelt. Oder? Im Bereich des Sozialen, ja, da betrifft es natürlich die eigene Belegschaft, die Arbeitsbedingungen, Datenschutz, Privatsphäre, Kundenzufriedenheit, aber auch die Arbeitsbedingungen im Ausland, wenn man beispielsweise eine Produktionsstätte hat, ja, und so weiter. Also es sind eigentlich sehr viele verschiedene Gebiete. Zusammenfassend kann man sicher sagen, was wichtig ist, ist eigentlich ein bisschen das Wegkommen oder was auch die Message ist von der, ich sage dem jetzt mal, von der ganzen Bewegung oder wahrscheinlich notwendigen Bewegung. Dass man eigentlich wegkommt vom eigenen Gärtchen denken und das wirklich eigentlich umfassend anschaut. Oder? Es geht, also im erweiterten Sinn geht es nicht um eine Person, ein Unternehmen, sondern es geht um ja, das Ganze. Genau, richtig.
Ja. Jetzt, vorher hast du auch schon mal gesagt, oder man gesagt, ja, es braucht wirklich die Überzeugung, die Werte. Es ist nicht einfach nur Häkchen dran, haben wir es gemacht. Ist ja dann oft das Stichwort Greenwashing, wo man ja immer mal wieder kritisch her schaut. Kannst du da vielleicht noch etwas dazu sagen?
Sehr gerne, ja. Also Greenwashing, da sehen wir jetzt schon aus den Erfahrungen aus, auch eben vom nahen Ausland oder von der EU jetzt in diesem Beispiel, dass das sehr streng wird ausgelegt werden, auch in der Regulatorik hinten, oder in der Anwendung. Was ist es, was nicht? Also ein paar Beispiele sagen, also das klassische Baumpflanzen oder bereits geschützten Regenwald kaufen, wird ganz sicher nicht als grün angesehen werden. Also dass, die Zeiten sind vorbei. Auch kompensierende Massnahmen, Investitionen in Projekte in Südamerika, Afrika, das wird nicht mehr zählen. Oder? Ein gutes Beispiel ist sicher also von der Flugbranche, kennen wir auch die Kompensationsmöglichkeiten. Da sind jetzt auch verschiedene Studien rausgekommen, die darauf zurückgeführt haben, dass vielleicht 10% maximal eventuell etwas helfen oder kompensieren. Von dem her, ja, muss man sich dort wirklich eigentlich anstrengen, dass man das nicht einfach nur zu einer Image-Kampagne verkommen lässt, sondern eben, wie vorher erwähnt, eigentlich echte Massnahmen bringt. Oder? Und dort sehen wir auch ein bisschen die Aufgabe von uns, dass wir unsere Kunden und die Unternehmen aufklären. Weil das Entscheidende ist, wenn es dann kommt, die nicht finanzielle Berichterstattung, auch bei uns, dann wird das garantiert sehr schnell gehen. Die Vorlaufzeit wird enorm sein. Und wenn wir dann nachher so weit sind, dass wir bei der Prüfung sind oder bei der Beurteilung und dann leider müssen feststellen, dass halt viele Kategorien Greenwashing reingehen, dann gibt es einfach ein schlechtes Resultat. Oder? Ja. Und das ist das, was wir präventiv eigentlich möglichst verhindern. Oder? Also schlussendlich kann man sagen, man muss effektiv versuchen, den Ressourceneinsatz runterzufahren und nicht zu kompensieren. Zu kompensieren hat so etwas in eine Pflästerli-Politik in dem Sinn. Oder? Ja. Und da trifft natürlich ganz klar die ökonomische Betrachtung auf die ökologische Sichtweise. Und das ist effektiv ein riesen Interessenskonflikt. Ja, und steht sogar ein bisschen im Widerspruch. Und ich denke, das ist eine Generationenaufgabe, die wir jetzt haben, dass wir die Wirtschaft und die Nachhaltigkeit in dem Sinn unter einen Hut bringen und dass das zusammen kann harmonisieren.
Ja.
Mit Innovation und Fortschritt werden sich die beiden Gebiete sicher annähern oder vielleicht lässt sich sogar früher oder später das Problem lösen, aber ganz sicher nicht kurzfristig. Und genau da ist eigentlich das Schwierigste und da braucht es Lösungen. Oder? Weil wenn wir auf den Konsum würden reduzieren in dem Sinn, was positiv wäre für die Umwelt, oder, dann gefährden wir selbstverständlich unsere Wirtschaft und somit unseren Wohlstand. Wäre dann auch gefördert. Oder? Also es ist schwierig, es ist ein bisschen eine Gratwanderung dort und dort müssen wir irgendwie zusammenfinden, ja, zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Da gibt es auch keine Universallösung in dem Sinn. Wenn wir die ja, heute würden kennen, dann müssten wir uns mit vielen Fragen nicht beschäftigen. Und das gibt es zusammen ja, zu erarbeiten und herauszufinden.
Ja. Ja, es ist ja wirklich eine Frage, oder? Also aktuell, wie die Wirtschaft funktioniert und auch das Denken in der Wirtschaft, muss man wie sagen, man bringt es nicht ganz zusammen. Oder? Und eigentlich muss man sich fast überlegen, wie können wir die Wirtschaft neu denken, dass das besser in den Sinn greift oder eben innovativer sein oder was sind denn für Ansätze da? Super spannend. Wir sind eigentlich schon fast am Ende. Ich fasse gerne mal die wichtigsten Punkte zusammen und nachher noch mal dann das Wort dir geben für so ein bisschen dein grösstes Aha-Erlebnis. Was mir jetzt so geblieben ist, die nicht finanzielle Berichterstattung ist etwas, wo kommt. In der EU ist es schon da und wir in der Schweiz wollen uns proaktiv damit auseinandersetzen, unter anderem, weil die Schweiz als Exportnation einfach auch betroffen ist mit den Lieferketten, die sie haben in die EU hinein. Dann habe ich so ein bisschen das Thema Fachkräftemangel bzw. neue Profile, die am Arbeitsmarkt auftreten können, wo man aber wie noch muss entwickeln, die Profile, die müssen noch geschärft werden, was muss man da alles für Kompetenzen mitbringen. Das Thema von der Datenflut, von der Vorarbeit, es braucht enorm viel Vorarbeit, also auch zeitlich, wo man sich muss einplanen als Unternehmen und sagen, welche Daten braucht man, wie stellen wir das sicher, dass wir eben nicht nur eine Berichterstattung haben, sondern möglichst auch noch qualitativ hochwertige Daten daraus raus können liefern. Und dann das Thema Storytelling, also es ist eine Investition in die Zukunft langfristig und hat stark natürlich wirklich mit Wert und Überzeugung zu tun, wo man muss sagen, es ist uns auch wichtig und wir machen es nicht nur, weil es uns aufgedruckt worden ist. Es ist vielleicht der Zeitpunkt, der dazu führt, dass wir es jetzt machen. Aber wir haben das Bewusstsein, wieso dass es so wichtig ist. Und fallen eben nicht ins Greenwashing rein, wo man dann irgendwie die Balance zwischen ökonomischen und ökologischen Impact muss anschauen muss. Hast du da gerade eine Ergänzung, was so die Zusammenfassung angeht?
Ja, genau, das ist ja so. Du hast das wirklich sehr gut und prägnant zusammengefasst. Für mich ist es vielleicht ein bisschen weniger ein Aha-Erlebnis, sondern mehr etwas, was ich jetzt am Schluss auf den Zuhörern mit auf den Weg gebe. Und das denke generell eben vom Denken her. Wir müssen eigentlich ein bisschen wegkommen und nicht nur den Aufwand sehen, sondern wirklich versuchen, die Chancen zu erkennen, die eine Umstellung oder nachhaltige Wirtschaft bietet. Wir müssen wegkommen von uns eben in der Grauzone bewegen, einfach nur das Minimum erfüllen, vielleicht auch noch ein bisschen Greenwashing betreiben, sondern wirklich echte Lösungen anstreben. Und ich bin überzeugt, dass Unternehmen, wo sich dem Thema oder wo das Thema wirklich ernsthaft erkennen und auch gemeinsam angehen, zukünftig werden profitieren.
Super. Andreas, wunderbares Schlusswort. Danke vielmals, dass du unser Gast bist heute zum Thema ökonomische Nachhaltigkeit aus der Perspektive von der nicht finanziellen Berichterstattung. Liebe Zuhörer, ich hoffe, für euch war es auch sehr spannend gewesen. In der nächsten Folge bleiben wir nochmal beim Thema Nachhaltigkeit und reden dann mit einem Gründer von einem Verein, der sich überlegt hat, wie stellen wir denn sicher, dass auch Technologie nachhaltig eingesetzt wird. Und ich freue mich sehr auf die Aufnahme. Bis dahin eine gute Zeit und danke fürs Zuhören.